Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise. Unter diesem Titel hat der Deutsche Ethikrat ein 8-seitiges Papier vorgestellt mit Empfehlungen zur aktuellen Krise. Im Mittelpunkt stehen zwei wesentliche Aspekte. Zum einen die sogenannte Triage. Das meint, Ärzte müssen entscheiden, auswählen, wem sie helfen können und wem sie nicht helfen können. Diese sehr schwierige, man kann auch sagen tragische Entscheidung gilt es dann zu fällen, wenn die Ressourcen begrenzt sind und nicht jedem Kranken geholfen werden kann. Der zweite Aspekt betrifft die Öffnungsperspektive, wie es der Rat nennt. Es geht dabei um die möglichen medizinischen Folgen, wenn denn die Maßnahmen zurückgenommen werden, in Abwägung auch mit den sozialen und den wirtschaftlichen Folgen. Auch das wirft zahlreiche Fragen auf. Mitglied des Deutschen Ethikrats ist Steffen Augsberg. Er ist Professor für öffentliches Recht in Gießen und ist jetzt zugeschaltet. Herr Augsberg, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rücke.
Triage war zum Glück in Deutschland bislang kein Thema. Die Ressourcen zu einer umfassenden medizinischen Betreuung, die waren vorhanden. Aktuell wichtiger ist also die Öffnungsperspektive, das heißt die Lockerung der derzeitigen Freiheitsbeschränkungen. Welche ethischen Fragen stellen sich denn da?
Also zur Triage kann man tatsächlich nur sagen, auch herzlichen Glückwunsch und Dankbarkeit all denen gegenüber, die sich bemüht haben, die Kapazitäten auch noch weiter zu erhöhen, die ohnehin schon guten Kapazitäten. Und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass es nicht zu diesen tragischen Entscheidungssituationen kommt. Die Öffnungsperspektiven, wie wir das nennen, beziehen sich nun darauf, dass wir anders als vielleicht andere gar nicht direkt fordern, jetzt raus schon wieder aus den Beschränkungsmaßnahmen, sondern was wir als Ethikrat eigentlich anregen wollten, ist eine Diskussion darüber, nicht wann, sondern unter welchen Bedingungen wir eine solche Renormalisierungsstrategie beginnen können. Das heißt, so verstehen wir auch unseren Auftrag, dass wir sagen, wir wollen Grundlinien angeben. Wir wollen Diskussionen auf diese Weise jedenfalls anstoßen, natürlich nicht vorwegnehmen, aber doch mit einigen Argumenten begleiten. Und wir halten diesen Punkt eben für eine Gesamtgesellschaft enorm wichtigen. Nochmal nicht in der Situation zu sagen, es ist schon soweit, wir sollten jetzt die Beschränkungsmaßnahmen zurückfahren. Dafür ist es wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen, noch zu früh. Aber es ist eben nicht zu früh, darüber nachzudenken, wann beziehungsweise vor allen Dingen unter welchen Bedingungen wir das machen können. Also vielleicht, wenn Sie mir den einen Satz noch erlauben, wir haben schon den Eindruck, dass wir uns zu sehr auf Termine und nicht genug auf Bedingungen und Kriterien konzentrieren in der öffentlichen Debatte.
Sie wollen auch keine Forderung stellen, sondern ja, beraten, den Bundestag beraten, die Bundesregierung beraten und diese öffentliche Diskussion ja mit anstoßen. Und vor allem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen auch überhaupt keine Hoffnung und auch keine falschen Hoffnungen wecken.
Genau, also Hoffnung wecken vielleicht schon in dem Sinne, dass wir glauben, dass es auch psychologisch wichtig ist, dass Menschen sehen, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Aber dieses Licht kann natürlich unterschiedlich weit entfernt sein, der Tunnel unterschiedlich lang. Aber wenn wir gewissermaßen nur sagen, wir wissen noch gar nicht, wie lange wir unterwegs sind und wir können noch gar nicht darüber reden, unter welchen Bedingungen denn wir am anderen Ende jemals wieder ankommen, dann ist das, glaube ich, schon etwas, was in der Bevölkerung ja, vielleicht Enttäuschung, vielleicht Missmut, vielleicht dann auch verlorenes Vertrauen bedeutet.
Im Ethikrat sitzen überwiegend Juristen, Theologen, Mediziner. Sie beraten, sie diskutieren intern. Wie kommen Sie zu Ergebnissen?
Durch intensive Diskussionen. Also das in der Tat, es ist ein plural besetztes Gremium, bewusst ganz plural besetzt. Es sind auch in der Tat die von Ihnen benannten Professionen drin vertreten. Es sind aber natürlich auch andere mit dabei. Und wir versuchen uns den Themen so zu nähern, dass wir gewissermaßen im Kleinen deliberativ das vorwegnehmen, was im Großen in der Gesellschaft ja auch stattfinden würde. Und in diesem konkreten Fall zum Beispiel haben wir uns auch zwischen den juristischen, philosophischen, medizinischen Positionen durchaus aneinander gerieben und gekämpft darum, dass wir eine Position finden, mit der sich dann alle identifizieren können und die am Ende dann dazu geführt hat, dass tatsächlich einstimmig diese Ad-hoc-Empfehlung von uns verabschiedet wurde.
Also einen Konsens erzielen, aber es ginge auch, einen Minderheitsvotum zum Beispiel zu artikulieren. Das gab es ja vor gar nicht so langer Zeit beim Thema Impfzwang zum Beispiel.
Genau, das gibt es und das ist auch gut so, dass es das gibt, weil es natürlich irgendwie klar macht, dass diese schwierigen Themen, die da angegangen werden, nun gerade nicht irgendwie in einer Konsenssoße verarbeitet werden, dass sich alle einig sind und man alle die irgendwie bestehenden Konflikte unter den Teppich kehrt oder gar nicht angeht. Das wollen wir gerade nicht tun, aber auf der anderen Seite ist es bei Dingen, die wir für gesamtgesellschaftlich relevant halten, auch tatsächlich wichtig zu versuchen, dass man eine gemeinsame Linie findet. Und das ist uns in diesem Falle glücklicherweise gelungen. In anderen Fällen gelingt das nicht. Das ist völlig in Ordnung so und deutet dann eben an, dass es keine Möglichkeit gab, zusammenzukommen.
Der Ethikrat hat Empfehlungen abgegeben zur Erhöhung der Akzeptanz des Ausstiegsszenarios. Bei den Einzelmaßnahmen hieß es unter anderem, die Angemessenheit föderaler Lösungen im Katastrophenfall müsse überdacht werden. Das stand in einer Pressemitteilung des Ethikrats vom 27. März. Inzwischen wurde diese Pressemitteilung geändert. Dieser Punkt wurde gestrichen. War die Frage nach dem Föderalismus umstritten? Ist dieser Punkt versehentlich in diese Pressemitteilung reingerutscht?
Oh, da überfragen, bin ich völlig überfragt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssten wir unser Pressereferat fragen, warum das reingegangen oder reingenommen worden ist.
In der Langfassung ist dieser Punkt, glaube ich, nicht erwähnt. Also das ganze Stichwort Föderalismus kommt da, glaube ich, nicht vor.
Also ich weiß, dass wir darüber diskutiert haben. Ich kann Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, ob das in der letzten Fassung drin ist. Ich finde es in der Formulierung, wie Sie es gemacht haben, dass man über die Angemessenheit nachdenkt, durchaus richtig. Aber ich weiß auch, dass wir im Rat unterschiedliche Auffassungen dazu hatten, ob der Föderalismus sich jetzt in der Krise bewährt hat oder nicht. Es gibt Leute, die tatsächlich der Auffassung sind, dass in einer solchen Situation es sinnvoll, vielleicht vorzugswürdig ist, dass das Ganze stärker an einer Stelle, etwa im Bundesgesundheitsministerium, konzentriert wird. Mein Eindruck ist eigentlich, wenn Sie mir persönlich das erlauben, ist, dass der Föderalismus sich erstens bewährt hat und dass wir zweitens uns sogar noch weniger Einheitlichkeit in gewisser Weise wünschen oder uns dazu bekennen könnten. Also ich finde es gar nicht einleuchtend, dass man Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und Hamburg und Bayern das alles über einen Kamm scheren sollte. Das sind völlig unterschiedliche sozioökonomische Bedingungen. Warum soll man das nicht auch unterschiedlich regulatorisch angehen? Und wenn in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Falle jetzt natürlich gerichtlich irgendwie angeregt die Leute wieder an die Strände gehen können und auf die Inseln fahren können, dann mag das für die dortige Lage durchaus angemessen sein und unter Umständen ist aber in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen es noch nicht so, dass man das machen könnte. Das finde ich völlig richtig und insofern ist der Föderalismus, glaube ich, an der Stelle auch eine Chance, Dinge auszuprobieren beziehungsweise einfach regionale Differenzen zu berücksichtigen.
Wenn man darüber spricht, dann wäre das natürlich auch eine langfristige Frage, die nicht im Zusammenhang jetzt mit dem konkreten Ausstiegsszenario diskutiert werden müsste.
Genau, und man muss natürlich auch sehen, inwieweit wir bestimmte Zentralisierungstendenzen auf einer informellen Ebene schon haben. Also was mich in der Aufbereitung der Krise ungemein interessieren würde, ist, warum wir in den Bundesländern, wenn man so möchte, einheitlich schlecht vorbereitet waren. Also dass die Pandemiepläne in den Bundesländern eben gerade nicht unterschiedlich oder jedenfalls nicht erkennbar unterschiedlich gut oder schlecht ausgearbeitet waren. Etwa in dem Sinne, dass man sagen würde, im Saarland steht eben hinreichend Schutzausrüstung zur Verfügung, wohingegen in Bayern oder in Hessen das nicht der Fall ist. Das sehen wir nicht. Das führt zu einer gewissen inneren Solidarität, weil alle offensichtlich im gleichen Boot sitzen. Aber es ist aus einer föderalen Perspektive ja nicht unbedingt zwangsläufig.
Herr Augsberg, Jürgen Habermas hat am Dienstag in einem Interview der Frankfurter Rundschau gesagt, Zitat, so viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, so viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie. Teilen Sie seine Sicht? Wissen wir verdammt wenig?
Ach, das ist wahrscheinlich ein interessantes Nebeneinander von einerseits einer großen Unsicherheit und dem Wissen über diese Unsicherheit. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch ganz viele Dinge heute, die wir früher nicht wussten und auch nicht wissen konnten. Wir sind gerade im Bereich von dem, was wir Big Data und künstliche Intelligenz und entsprechende Analyseverfahren nennen, dabei oder haben es schon erreicht, dass wir in bestimmten Bereichen eine prädiktive Genauigkeit bekommen, die früheren Generationen oder vielleicht auch nur irgendwie vor einigen Jahren völlig unvorstellbar gewesen wäre. Also es ist ein interessantes Nebeneinander von Unsicherheit und Unwissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem klar zunehmenden Wissen auch über Bereiche, die wir uns zuvor nicht erschließen konnten. Und beides stellt natürlich unsere normativen Grundparameter in unterschiedlicher Weise in Frage beziehungsweise stellt eine Herausforderung für diese dar.
Gestern haben wir hier in Fazit mit dem Wissenschaftshistoriker Christian Kehrt über die Bedeutung des Zweifelns in der Wissenschaft gesprochen, das kritische Hinterfragen. Ist der Zweifel auch bei Ihrer Arbeit im Ethikrat ein Stichpunkt oder wie soll ich sagen, eine Methode?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Wissenschaft in wesentlichen Teilen auch darauf beruht oder jedenfalls sich darum bemühen sollte, immer auch skeptisch gegenüber dem eigenen Erkenntnisstand zu sein. Das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir natürlich wissen, dass das, was wir in die Diskussion auch einbringen, nur eine spezifische, ein Diskussionsstand in unserem Gremium abbildet, der keineswegs alle Punkte abdeckt, wo wir auch überhaupt nicht frei von Fehl und Tadel sind. Aber das war umgekehrt gerade einer der Punkte, den wir auch mit dieser Ad-hoc-Empfehlung eigentlich machen wollten, zu sagen, vertraut nicht zu sehr der Wissenschaft. Das ist eine fehlerhafte Idee, das überfordert die Wissenschaft auch, die es ja in diesem einfachen Singular gar nicht gibt, sondern es geht hier um Probleme, die so komplex sind, dass sie sich eben nicht von einzelnen Wissenschaftlern oder einzelnen Disziplinen irgendwie lösen lassen, sondern da brauchen wir tatsächlich eine Vielzahl von Informationen, eine Vielzahl von Input auch von unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Institutionen, unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen auch. Und die alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass das, was sie für den derzeit besten Stand ihres Wissens und ihrer Erkenntnis halten, natürlich irgendwie morgen sich schon verändern kann.
Man könnte pointiert sagen, Zweifeln ist verpflichtend.
Ja, also Skeptizismus ist eine Grundtugend der Wissenschaft. Das halte ich für unzweifelhaft, wenn Sie diesen Scherz mir erlauben.
Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Herr Augsberg, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.